Wir sind zurück. Herzlich willkommen zu Farbspiel mit einer Neuausrichtung. In der dritten Staffel von Farbspiel, die ganze Welt des Drucks, steht das bunte Produktsortiment von Wir machen Druck im Fokus. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich darf in die Branchen meiner Gesprächspartnerinnen und Partner eintauchen. Über vielfältige Anwendungssituationen sprechen und treffe meine Gäste dort, wo sie zu Hause sind. Das Ganze ab sofort jeden ersten Mittwoch im Monat. Los geht's mit einem Besuch an der Hochschule der Medien in Stuttgart bei Professor Harald Eichsteller. Er ist Professor für internationales Medienmanagement. Er ist der Gründungsstudiendekan der Masterstudiengänge Medienmanagement und Unternehmenskommunikation an der Hochschule der Medien Stuttgart. Er hat demnach das Ohr am Gleis der Medienzukunft, weiß auch, welche Berufserwartungen zum Beispiel seine Studierenden haben. Gleichzeitig ist Professor Eichsteller Redner, er ist Leiter von Innovationsworkshops, ist als Chairman tätig, hat Beiratsmandate inne und gibt auch Weiterbildungsprogramme. Wir haben Printprodukte und digitale Produkte eingeschätzt, sprechen natürlich auch viel über Content und auch über Medienberufe. Ganz viel Spaß jetzt beim Zuhören und willkommen zurück bei Farbspiel, die ganze Welt des Drucks. Herzlich willkommen im Farbspiel-Podcast, Herr Professor Eichsteller.
Ja, vielen Dank, ich freue mich, dabei zu sein.
Hatten Sie heute schon eine Vorlesung?
Ja, ich hatte zwei, strategisches Management heute Morgen mit den Masterstudierenden und Innovationsmanagement, ich habe es gerade schon gesagt, eigentlich meine Lieblingsvorlesung.
Das ist da, also damit beschäftigen sich auch am liebsten Innovationen, sowohl beruflich als auch dann, wenn es dann mal irgendwie ins Private reingeht, ist so Ihr Lieblingsthema?
Absolut, also ich bin wirklich so ein Entdecker-Typ. Im Neuromarketing gibt es so verschiedene Klassifizierungen. Also ich bin der Typ Entdecker und sobald es zur Routine wird, wird man eigentlich langweilig. Also deswegen ist auch Professor mein absoluter Idealberuf.
Mögen Sie es dann auch, wenn man sich so, also ich bin reingekommen und gedacht, oh, das ist wirklich toll, wieder an der Hochschule zu sein. Ich bin immer gern zur Universität gegangen und ich fand das auch immer toll, gar nicht, um jetzt die Hierarchien so zu haben, aber ich fand das immer schön, Herr Professor. Und dann, ich fand das immer toll, auch die Person so anzusprechen.
Ja. Also das passiert übrigens ganz selten heute.
Ach so,
also, ja.
Okay. Ich bin so gut schon länger raus.
Aber es ist auch natürlich, es ist so, dass ich ja in vielen Bereichen eigentlich nur noch einen Alters- und Erfahrungsvorsprung habe, gar keinen Wissensvorsprung mehr. Früher war das ja so, da hast du irgendwie studiert und Doktorarbeit und Habilitation und Zeug, je nach Unityp oder Hochschultyp. Und heute ist das so, wenn ich eine Vorlesung zu Social Media mache, dann halte ich den Part zu TikTok nicht selber, sondern lade einen von meinen Ehemaligen ein, die pro Video 5 oder 10 oder 50 Millionen Views haben. Ja. Ich habe das auf anderen Plattformen, aber nicht auf TikTok.
Ja. Aber ist auch schön, oder? Dieser Wandel. War eben früher nicht so, aber jetzt das so zu managen, auch so dann damit mitzugehen, das ist ja genau das, was ja auch wichtig ist an der Hochschule der Medien.
Absolut. Also passt tatsächlich zu unserem Programm.
Ja.
Und das geht natürlich über alle Disziplinen und über alle Medien tatsächlich.
Ja, ja. Gibt es das Thema, wir sind jetzt Anfang des Jahres 2024, mit dem Sie 2023 beschreiben würden? Gibt es da ein Thema, gerade vielleicht auch unter diesem Mantel Innovation?
Also wir haben, ich schreibe gerade für eine Fachzeitschrift einen Artikel zum Ausblick 2024. Da geht es um digitale Transformation und künstliche Intelligenz. Das hat uns natürlich jetzt Dezember 22, wo ChatGPT gestartet ist und dann innerhalb von wenigen Wochen die ersten 100.000, die ersten Millionen, die ersten 100 Millionen User hatte, natürlich wirklich beschäftigt und KI ist damit galoppierend in alle Bereiche vorgedrungen.
Und ist es da auch so, dass man das versucht, positiv zu gestalten, weil man natürlich sehr viel negative, sagen wir mal, Begleiterscheinungen sowieso schon mitbekommt? Oder ist das so, gerade wenn wir anfangen, gerade wir sind an der Hochschule, man kann jetzt hier einfach eine Arbeit über ChatGPT machen oder ich habe auch schon versucht, das haben wir am Anfang auch alles ausgetestet, ein Podcast-Konzept zu machen, Social-Media-Beiträge damit zu machen, das sind ja alles unterstützende Mittel, die man auf jeden Fall auch nutzen sollte, aber gleichzeitig hat man natürlich auch Punkte, die sagen, ja, vorsichtig.
Absolut, also das Schöne bei uns ist, dazu gehört auch natürlich eine gewisse Größe, dass wir eine unheimlich hohe Diversität an Dozierenden haben. Das heißt also, wir haben schon immer sehr stark im Bereich Ethik, Professorinnen, Professoren, die sich um diese Aspekte kümmern, um rechtliche Aspekte. Ich bin jetzt tatsächlich der kreative Spieler.
Das volle Fahrt voraus.
Das heißt, ich probiere alles aus. Ja. Aber eines tatsächlich, die Prüfungsform, da mache ich mir überhaupt keine Gedanken, weil man muss sie einfach kreativer stellen, sodass ChatGPT die Antwort gar nicht geben könnte oder maximal eine Antwort, die dann eine 4,0 gibt.
Sehr gut. Digitale Transformation, Innovation, das sind so gerade auch Ihre Themen. Digitale Transformation in den Medien, da sind wir auch ganz schnell bei dem Punkt von Print zu allem, was danach auch gekommen ist, beziehungsweise was jetzt auch da ist, von Mobile über Social Media. Wir selbst nehmen hier gerade ein Audioprodukt auf. Was beschreibt digitale Transformation noch gerade für Sie auch als Professor und wie begegnen Sie damit auch dann heutzutage den Studierenden?
Also ich würde das zweigeteilt antworten. Also Punkt 1, wenn man jetzt die Wertschöpfung in der Industrie und auch in Medienunternehmen anschaut, dann betrifft digitale Transformation alle möglichen Wertschöpfungsbereiche. Also es fängt natürlich übergeordnet mit der Strategie, mit der Vision an, was will ich eigentlich machen mit den Geschäftsmodellen und geht dann aber durch die Wertschöpfung, durch den Einkauf, durch die Produktion, durch die Forschung, Entwicklung, also durch alle Bereiche, Marketing, HR, bis hin zu den neuen Konzepten von Work 4.0, also sprich, wie wir unser Arbeitsleben gestalten, also ob wir von zu Hause aus arbeiten, ob wir hybrid arbeiten, ob wir Workation.
Da sind wir mittlerweile auch schon bei 4.0 angelangt.
Ja, ja, absolut, da sind wir bei 4.0. Und also das ist so die inhaltliche Seite. In der Lehre ist es schon so, dass wir weiterhin eine Präsenzhochschule sein wollen, mit steigenden Präsenzkomponenten, aber es ist natürlich auch so, dass die Lebensrealität draußen sich geändert hat und wir testen, gerade beispielsweise auch im Innovationsmanagement, wir testen, wie man hybrid, also ich nenne das real hybrid, dass also alle, egal wo sie sind, ob im gleichen Raum oder zugeschaltet, am gleichen Innovationsworkshop teilnehmen können. Wir werden das in einem Praxisprojekt in 14 Tagen mit einem Kooperationspartner machen und einer großen Einzelhandelskette zum Thema Innovation. Und da werden manche zugeschaltet sein. Wir werden Miroboard oder ein Conceptboard benutzen als Kollaborativplattform. Und es werden welche im Raum sein. Und wir werden es im ersten Run improvisieren und werden dann mit den Studierenden und dem Kooperationspartner zusammen einen 5-Stunden-Workshop aufsetzen, wo wir dann noch entscheiden werden. Vielleicht tun wir ein paar Mic-Leiter dazuschalten aus verschiedenen Regionen. Also ich glaube, man muss in alle Richtungen offen sein und die Realität einfach so akzeptieren, wie es tatsächlich geworden ist.
Ja, hochgradig aktuell, würde ich sagen. Ne? Also da knapsen, aber da knapsen gerade, glaube ich, auch viele dran. Ne? Gerade was es bedeutet, hybrid zu arbeiten, reinzukommen, die Energie zu spüren, mit dem Kollegen da zu sein. Oder es ist jemand zugeschaltet, man weiß gar nicht, wie fühlt sich die Person. Stichwort Mental Health, ja auch ein Riesenthema. Ja. Ja. Das ist schon, und dann natürlich auch die digitalen Möglichkeiten zu haben, das bestmöglich zu nutzen, ja, das ist schon extrem wichtig. Und wenn ich mal da an meine Zeit mich zurückerinnere, wo ich studiert habe, da gab es das ja wirklich noch gar nicht. Ne? Also muss man ja auch, und so schnell sind wir einfach auch mittlerweile. Also,
Das ist uns ist natürlich jetzt, um nochmal zu den Unternehmen zurückzukommen, eine unheimliche Herausforderung in Richtung Leadership.
Ja.
Also wenn die Führungsqualitäten der Führungskräfte suboptimal sind, kommt das natürlich in solchen Setups noch viel schneller raus. Das heißt also die Führungskräfte, also wir werden jetzt in meinem Masterstudiengang Medienmanagement, werden wir das Thema Leadership in den nächsten 2 Jahren ausbauen, weil wir glauben, dass die Herausforderungen in diesem Feld besonders hoch sind. Also die Anforderungen von den jungen Leuten, Stichwort War of Talents, also wir alle suchen junge Leute.
Ja.
Die haben aber bestimmte Work-Life-Balance, ist vorhin schon mal gefallen, das Stichwort. Die haben bestimmte Ansprüche. Aber die Führungskräfte müssen natürlich auch managen können. Und die Herausforderung ist extrem hoch.
Bleiben wir beim Kern unseres Gesprächs, worum es heute gehen soll, nämlich auch um Druckprodukte. Was glauben Sie, gerade auch nochmal wieder digitale Transformation hinzugenommen,
Ich habe gerade schon gedacht, von Print zu allen anderen Medienprodukten, die danach gekommen sind. Print ist ja genauso, wir haben vorhin schon gesagt, ich komme aus dem Sport und habe auch lange dort gearbeitet, in dem Medienbereich. Und da war immer dieser Punkt so, ja, TV wird auch irgendwann kaputt sein und da wird man nur noch über sein kleines Smartphone dann irgendwie schauen. Und dann habe ich mir gedacht so, und ich hatte ja die Zahlen, ich konnte ja genau wissen, und wenn jemand dann ein Fußballspiel zwischen Argentinien und Frankreich in einem WM-Endspiel sehen möchte, dann macht er das am liebsten auf dem Big Screen. Also, und wenn er es nicht kann, ja, wenn er im ICE sitzt und dann die Internetverbindung passt, dann wird er es natürlich auf einem kleinen Screen schauen. Aber das so, genauso sehe ich das zum Beispiel im Printbereich auch. Ob es jetzt ein Reisekatalog ist oder etwas, was man einfach wunderschön in der Hand haben möchte. Zum Beispiel verschenken wir zu Weihnachten immer für einen dreijährigen Sohn und an die Familie immer ein Fotobuch. Und das finde ich so schön einfach, diese Momente so fest zu haben auch. Und als ich das meiner Mama, also der Oma, überreicht habe, was ist da passiert? Da sind die Tränen gekullert, weil man eben dieses Printprodukt hatte. Ja. Und wie sehen Sie das? Also ich glaube, gerade bei diesem Weg macht man ja häufig auf.
Ja, also ich würde drei Aspekte sehen. Punkt eins, alles was personalisiert ist, was einen bleibenderen Wert hat, also sprich Reisekatalog für eine bevorstehende Reise, sprich Fotobuch, sprich ich komme von einer Messe und bekomme dann maßgeschneidert, personalisiert genau die Unterlagen, Digital Print, die ich brauche, weil die sind dann nicht in irgendeinem Ordner, sondern liegen dann auf dem Schreibtisch. Ja. Also diese Komponente, also die hat eine Customizing-Komponente, also eine Maßschneidern plus Personalisierung, die ist, glaube ich, extrem wichtig. Genauso wichtig ist aber für traditionelle Medienunternehmen, ich habe das tatsächlich in einer der letzten Vorlesungen bei den Bachelor in zwei Semestern, bei den Kleinen, habe ich gefragt, was sie denn denken, was ein Print-Abo von einer Tageszeitung kostet.
Oh.
Und dann hat eine gesagt, ja, so 10 Euro. Und die andere meinte, ja, vielleicht ein bisschen mehr, 15. Und dann habe ich gesagt, eher 50 oder 60. Im Kölner Stadtanzeiger hat gerade erhöht auf knapp 60 Euro im Monat. Und dann waren alle die junge Generation, die waren alle so zwischen 18 und 20, die waren alle vollkommen von Socken. Und haben gesagt, nee, da würden wir ja nie zahlen. So, und da ist halt die Frage dann, wenn ich solche Printprodukte habe, oder wenn ich ein Verlagshaus bin, die ja auf der einen Seite schon mit rückläufigen Auflagenzahlen zu kämpfen haben, aber auf der anderen Seite, wenn sie es richtig gut machen, so wie die Zeit, dann oder andere Special Interest.
Da funktioniert es ja auch.
Da funktioniert es auch. Also von daher, man muss schon schauen, aber ich glaube, auf die junge Generation sich einzustellen, das wird übrigens auch nicht vor Print und Digital halt machen. Die jungen Leute sehen auch die, also 90% meiner Studierenden haben kein Fernsehen, also kein Fernsehgerät. Und das Maximale, was sie öffentlich-rechtlich schauen, ist Sportschau und Tatort. Und dafür in Summe 8 Milliarden im Jahr an GEZ, an Rundfunkgebühren. Ja. Das ist natürlich wirklich sportlich. Also von daher, diese Generation, aber das dauert natürlich noch eine Weile, also wenn man sich die demografischen Zahlen anschaut. Und ich meine, ich habe schon auch gerne Zeitung.
Ich auch.
Aber die Zeit habe ich tatsächlich als Digital-Abo und Harvard Business Review habe ich gerne als Zeitung zum Schmökern, weil es ja auch richtig schön gemacht ist. Also es ist, es ist schon, also dieser Mehrwert, dieses Exklusive, dieses Persönliche, also da ist, glaube ich, ein bisschen das Geheimnis.
Das heißt, es geht vor allem dann auch, etwas Relevantes herzustellen. Ja. Ne? Und dann, da sind wir auch wieder bei Ihrem Eingangspunkt, bei Kreativität. Also was biete ich denn? Was ist denn der Mehrwert überhaupt für Leserschaft, Zielgruppe, Communities? Das ist dann wahrscheinlich so, höre ich jetzt raus, relevant und Kreativität könnten zwei wesentliche Punkte sein, auf die man achten müsste. Vielleicht haben Sie noch
Absolut. Weiter. Ich denke gerade daran, es ist natürlich auch wichtig, dass man es nicht nur durch eine rationale Brille sieht, sondern auch die Emotion, die damit verbunden ist. Also Haptik, schönes Papier, schwereres Papier, schön bedrucktes Papier, ist natürlich, hat einen Wert an sich und wird auch entsprechend wahrgenommen. Das glaube ich schon.
Hat auch dann wieder was mit Wertschätzung zu tun, ne? Ja, wenn der Gegenüber absolut. Das bekommt und sieht es dann, ist es schon...
Und ich muss auch sagen, also auch die Sachen, die ich digital lese, also wenn ich jetzt mal nochmal das Zeitmagazin oder auch wenn ich die anderen Zeitschriften, die ich digital abonniert habe, sehe, ich blätter die auch gerne eigentlich im Printmodus durch, weil ich habe schon auch gern die Anzeigen zwischendrin. Mhm. Also das ist natürlich, jetzt, das wird vielleicht keiner zugeben, aber vielleicht ist es bei mir auch berufsbedingt, weil ich aus dem Marketing komme. Ja. Aber es ist tatsächlich so, also ich sage jetzt mal eine Cosmopolitan oder
ein richtiges Magazin.
Also ein richtiges Magazin, die Vogue, also jetzt in dem Segment. Ja. Oder Schöner Wohnen oder Mein Schöner Garten oder keine Ahnung. Ne? Also da ist schon auch interessant, was die Werbewirtschaft für schöne Anzeigen zum Content mit dazu tut.
Ja. Ich liebe es zum Beispiel, gerade im Reisebereich und im Sportbereich, das sind auch zwei, mit denen ich mich sehr beschäftige, sowohl beruflich als auch privat, dann so zum Beispiel eine Elf Freunde oder so ein Trendmagazin in der Hand zu haben. Ja, gibt es ja noch andere. Das finde ich schon großartig. Also da freue ich mich dann auch drauf und blätter das dann noch durch. Also das finde ich schon...
Ich habe mir gerade alle, die irgendeiner hat 7 Asterix-Hefte geklaut.
Ja.
Also ich hatte meinen Bruder oder meinen Sohn in Verdacht, die beide geschworen haben, dass sie es nicht waren. Und die habe ich mir jetzt zu Weihnachten nachgewünscht.
Ja.
Also dass sie alle
Asterix-Hefte haben. Das ist halt auch so.
Hat, ne?
Das also ist halt auch sowas.
Einfach haptisch. Ich hätte gern, ich habe sie jetzt bekommen als in so einer ganz wertvollen, gebundenen Version. Aber eigentlich hätte ich noch gerne die abgeranzten 60er, 70er Jahre Dinge gehabt, aber also mein Sohn und meine Stieftochter haben sich sehr bemüht,
es
zusammenzusuchen.
Also und das war wahrscheinlich schon schwierig genug.
Ja, genau.
Ja, aber stimmt. Und ich würde den Vergleich auch nochmal ziehen, weil er mir gerade einfällt, mit zum Beispiel Visitenkarten.
Ja.
Ja? Weil natürlich habe ich die Visitenkarte auch auf dem Smartphone und kann dann rübergehen, da geht es ganz schnell. Aber ich habe mir zum Beispiel für eine ganz, ganz wichtige Messe von Wir machen Druck extra Visitenkarten machen lassen. Und zwar ging es da um eine Reisemesse. Und habe ich gedacht, wie kann ich denn diese Besonderheit, ich komme gerade drauf, weil Sie das Beispiel eben auch so hervorgehoben haben, wie kann ich das denn schaffen, dass die Personen, die kriegen wahrscheinlich am Tag 50 bis 5000 Visitenkarten, wie kann ich dann im Gedächtnis bleiben? Und gerade auf einer Reisemesse. Und habe ich gedacht, früher gab es doch in den Hotels, gut, mittlerweile kann man wahrscheinlich auch mit dem Smartphone die Tür aufmachen, aber noch nicht in allen, wo man die Karten, die Türkarten, hat man noch in so ein Etui reingemacht, so einen kleinen Kartenhalter. Und so einen Kartenhalter habe ich eben erstellen lassen mit den Kolleginnen und Kollegen und habe dann da die Visitenkarte reingemacht und habe die so gegeben.
Okay.
Und ich habe danach, es war ein Erfolg, also das war toll. Es war einfach, weil natürlich viele gesagt haben, an die Visitenkarte konnte ich mich erinnern. Und da sind wir auch wieder bei Relevanz und Kreativität. Ich habe versucht, mich so ein bisschen hervorzuheben, hat natürlich nicht überall geklappt, aber normalerweise also, würde ich das so machen, digitaler, aber da fand ich die Printversion eben sehr herausstechend.
Ja, das stimmt. Also ich hab mir sogar schon mal eine Visitenkarte aus 600 Gramm Papier machen lassen.
Ah, wow.
Die ist dann irgendwie, also fühlbar.
Da kommen die anderen nicht gegen an.
So 2,5 Millimeter dick oder so und dann noch den Rand einfärben lassen.
Wow.
In den Corporate-Farben.
Ja.
Sehr geil. Aber ich sag mal so, ja.
So sticht es heraus. War ein
bisschen teuer, aber...
Ja, aber wenn es den Zweck erfüllt.
Aber in dem Zusammenhang, ich hab ein ganz tolles Werbemittel, kann ich natürlich nicht zeigen im Podcast, aber
wir stellen es uns vor.
Das war, glaube ich, die erfolgreichste Kampagne, die dieses Unternehmen gefahren hat, im Very High-End-Bereich, also C-Level, sprich also Vorstandsvorsitzende, Geschäftsführer. Und zwar haben die eine, sah aus wie so ein Buch und schön bedruckt und dann konntest du das aufklappen und innen drin war quasi ein kleiner Bildschirm und es ging ein Video, also sobald du aufgeklappt hast, fing das Video an zu laufen.
Ah.
Und dieses Unternehmen hat dann im Prinzip mich als Experten für digitale Transformation und ihre zwei Geschäftsführer dann nacheinander als Videos ablaufen lassen. Und das Witzige ist, da gibt es auch tatsächlich so ein Ladekabel. Also ich habe das kurz vor Weihnachten nochmal ausprobiert. Also kannst es aufladen und es läuft noch, also auch Jahre später. Und das hat natürlich in der Herstellung, keine Ahnung, 50, 80, 100 Euro, was auch immer gekostet. Aber die Leute, die das bekommen haben, einmal aufgemacht haben, die haben es natürlich nicht weggeschmissen.
Nee.
Ja? Dann hast du und hast direkt diese personalisierte Botschaft dann bekommen. Ja. Und also man kann, also, aber das sind wir wieder bei, anfangs haben wir ja erwähnt, Mehrwert, personalisiert, hochwertig. Also das sind für mich jetzt die Vokabeln, wo ich sagen würde, da ist es, da ist so eine haptische, also Print-Komponente schon auch ziemlich gut.
Ja, nehmen wir mit, absolut, ja. Was würden Sie sagen, sind die Medienberufe von morgen, so könnten wir sie jetzt betiteln? Ich füge mal den Satz hinzu, nicht gibt es die noch, sondern ist es eher auf das, was wir jetzt gerade schon ausgefüllt haben, mit diesem individuellen, flexibleren Ansatz, diese Berufe dann auch zu füllen. Also meine, früher hat man ja auch in Vorbereitung auf unsere Folge gelernt, es gab ja den Drucker, den, ja, also, das, also als Beruf, als, als wirklich personifizierten Beruf.
Ja.
Was glauben Sie, wie geht das so in den nächsten Jahren weiter?
Vielleicht noch einen Schritt zurück. Also was wir jetzt in meinem Masterprogramm Medienmanagement und Unternehmenskommunikation an der Hochschule der Medien machen, wir schauen, dass wir so viel wie möglich Schnittstellenkompetenz aufbauen, auch in den inhaltlichen Bereich. Also auch diejenigen, die Unternehmenskommunikation studieren, nachher eher Pressesprecherin werden oder im Corporate Communications, Employer Branding, wo auch immer arbeiten, hören die Strategievorlesung, dass sie eben in diesem Bereich auch ein breites Wissen mitbringen. Also ein Verständnis. Heute würde ich sagen, kommt, also diese Schnittstellenkompetenz geht bis hin zur Technik.
Ja.
Das heißt also, einen eigenen Kanal selber auszuprobieren. Also musste ich auch lernen, als ich meine erste Podcast-Serie gemacht habe ich gedacht, ja, das wird so funktionieren wie YouTube. Mitnichten hat so funktioniert, sondern brauche ich noch Podigy und dann muss ich dann noch ein Abo ziehen und dann muss ich, weil ich wollte ja auch sagen können, bei Spotify und überall, wo es Podcasts gibt, ne? Ich meine, das will man ja sagen. Und ich sage mal so, diese Art von Schnittstellenkompetenz zu entwickeln und auch die Technik, also Technik ist keine Hürde mehr.
Nee.
Und jetzt kommt halt mit, haben wir vorhin kurz drüber gesprochen, jetzt kommt künstliche Intelligenz dazu. Jetzt kommt es drauf an, also wir denken über ein neues Fach nach, das heißt dann Prompt Design. Das heißt also, wie rede ich mit der künstlichen Intelligenz, also wie fütter ich künstliche Intelligenz, wie verknüpfe ich die unterschiedlichen Plattformen, um dann Inhalt generieren zu lassen, den ich aber nicht eins zu eins einfach verwenden kann, sondern natürlich wieder angucken muss und sagen, okay, ist das jetzt die Qualität, die ich haben will? Und ich muss sagen, eigene Erfahrung, also es ist so, dass sie zum Teil 90% super Ergebnisse bekommen, also wo sie, kommt natürlich Garbage in, Garbage out, also es kommt natürlich darauf an, dass sie ordentlich die Prompts formuliert hast, aber man muss es immer noch selber beurteilen. Also das heißt, auch die, die Content erstellen und auch KI benutzen mit den unterschiedlichen Generative AI Tools, auch im Bildbereich, auch im Videobereich, überall, die brauchen natürlich schon noch die inhaltliche und die Beurteilungskompetenz. Das heißt, die Medienberufe werden noch anspruchsvoller und aber eine kann alles machen. Also von daher, das ist halt schon auch so eine Geschichte, dass man sagen muss, also eigentlich wollen wir nicht Generalisten, sondern wir wollen Multispezialisten ausbilden, die ein ganzes Portfolio von Kompetenzen mitbringen und dann halt auch wirklich alles selber machen können.
Ja. Wie spannend das ist, oder? Muss man ja, wirklich absolut sagen. Also riesen, absolut, da liegt eine riesen Chance drin, finde ich. Also wenn man das so hört, wäre ich, glaube ich, auch, wenn mir das jemand vor 10 Jahren gesagt hätte beim Studium, wäre ich jemand gewesen, der, glaube ich, gesagt hätte, wow, das ist ja irgendwie, vielleicht hätte es natürlich auch irgendwie so ein bisschen, okay, krass, ein bisschen Angst gemacht, was gehört ja dazu, gerade als junger Mensch, aber trotzdem diese Möglichkeit zu haben, diese Bandbreite zu haben und das ja vor allen Dingen auch mit Chancen zu versehen, ist, glaube ich, cool, also ist schön, also ist auch wirklich toll.
Ich würde sogar noch einen Tipp geben den jungen Leuten heute. Natürlich hat es eine große Attraktivität auch bei, jetzt wir sind hier in Stuttgart, bei den Daimler, Porsche, Bosch zu arbeiten, wo viele unserer Absolventinnen auch hingehen. Aber es wird immer wieder Umstrukturierung geben, es wird immer wieder im Kommunikations- und Marketingbereich kann man am schnellsten Geld sparen. Klar. Das heißt also, wenn es schlecht geht, wird ja auch als erstes eventuell Personal abgebaut. Und dann ist es einfach diese Multispezialistenkompetenz, eben die Möglichkeit zu sagen, ja, dann arbeite ich halt mal ein halbes Jahr oder ein Jahr als Freelancer,
ja,
und dann gehe ich wieder zu einem Kunden. Also diese Flexibilität, sich früh zu erarbeiten, dann kann man schon zum Corporate gehen oder zu einer Agentur, keine Frage. Mhm. Aber dann auch wieder zu sagen, ich glaube, jetzt mache ich mal was anderes oder mache mal einen Break oder mache mal ein Sabbatical und schaue nach neuen Möglichkeiten. Ich glaube, das ist echte Freiheit.
Ja. Ja, absolut. Entdecke ich mich wieder. Herr Professor, entdecke ich mich wieder. Würden Sie mir zustimmen, wenn ich sage, Content ist mehr denn je King?
Absolut, absolut. Ja. Content, aber oder und, er muss natürlich für die entsprechenden Kanäle entsprechend aufbereitet sein.
Ja.
Das heißt, wir stellen immer wieder fest, also sag mal, triviales Beispiel, wenn du halt in einem Feed und im Kanal so drüber scrollst, wenn du da länger als 3 Sekunden brauchst, um die erste, ja, Message drüber zu kriegen oder ein attraktives Bild zu zeigen, dann ist man wieder weg.
Mhm.
Also wenn das horizontal nicht vertikal gefilmt ist, kannst du auch vergessen. Also von daher, ne, das sind so Kleinigkeiten, wo, ja, du sagst, naja, es muss halt schon passen.
Ja.
Wenn du ein TikTok-Video machst, dann ist es wahrscheinlich eher 12 Sekunden als 1,20.
Ja.
Und also das
heißt, alles technisch sauber plus, genau, inhaltlich eben den Mehrwert und dann...
Genau. Ja. Und Dramaturgie, also wir ja, haben auch beispielsweise das Thema Storytelling.
Hm.
Also wir haben 2 ausgewiesene Spezialisten, Koryphäen kann man schon sagen, Professoren, die beides Männer in dem Fall, die sowohl im Drehbuchbereich als auch im Unternehmensbereich eben Storytelling, narratives Management unterrichten.
Mhm.
Der eine ist als aus Hobby sogar Spiegel-Bestseller-Autor, nebenbei.
Ja.
Ich habe gerade im Urlaub einen Roman von ihm gelesen, der vorne liegt da.
Mhm.
Und, also,
was machen wir in unserer Freizeit?
Genau, aber ich sag mal so, also diese ganz alten Erkenntnisse, wie ist das mit dem Drachen und dem Schatz, ja, und dem Feind und dem Gegenspieler und
Die Heldenreise.
Das sind Sachen, die einfach im Endeffekt zum Content, weil die Ursprungsfrage war, ja, ist Content King.
Ja.
Ja, aber natürlich nicht nach dem Motto, ich bin toll und du kaufst mich jetzt,
ja,
sondern ich erzähle dir die Geschichte und nachher kommt raus, oh, ich glaube, ich muss sie jetzt kaufen. Das ist super.
Wo wir wieder beim Marketing werden.
Ja, genau.
Wir kommen so langsam zum Ende. Wir haben ja schon eine halbe Stunde gequatscht. Das geht schnell rum, ne?
Also war auch sehr interessant. Vielen, ja, Dank für die guten Fragen.
Vielen Dank für Ihre Antworten. Was glauben Sie, auch nochmal um diesen Punkt abzuschließen, der Studierenden, da gibt es ja eine gewisse Erwartungshaltung. Sie bekommen das, glaube ich, am ehesten mit. Die Erwartungshaltung, einen Job in der Medienbranche zu haben oder anzustreben, zu bekommen. Wie ist die so? Also ist die... Okay, wir sind jetzt da und fangen bei einem Medienunternehmen an, bei sogar einem Fernsehsender, Radioanstalt, wie auch immer. Oder ist das, wir verstehen wirklich auch so, wie wir es gerade besprochen haben, Content als etwas, was man auch ganz einfach, oder streichen wir das einfach, was man auch in den Unternehmen hereintragen kann, weil Unternehmen wie Red Bull, Coca-Cola es seit 30 Jahren machen, sich auch als eigene Medienunternehmen verstehen. Also dieser Part zwischen Zeit, Süddeutsche und dieser klassischen Medien plus Unternehmen, die selbst eine eigene Stimme haben wollen.
Ich würde es sogar noch erweitern. Also,
ja,
wir haben die klassischen Medien, wir haben natürlich auch die digitalen Medienplattformen. Also Robert Burda Media macht die Hälfte mit Digitalplattformen, ja, von, absolut, ihrem Umsatz. Und da gehört auch
Xing. Oder ihre dazu, Kanäle, oder? Genau.
Ja. Also von daher, das hat sich auch schon gewandelt. Auf der anderen Seite gibt es diese wenigen gelungenen Medienmarken wie Red Bull, die ja eigentlich ursprünglich aufgelöste Gummibärchen,
ja,
verkaufen. Aber im Endeffekt kann man sagen, eigentlich ist jedes Unternehmen ein Medienunternehmen geworden, weil sie senden einen Purpose, also das, ja, Stichwort hatten wir noch nicht, also einen Zweck Das ist ganz wichtig heute, eine Vision, eine Mission. Sie verkörpern, also wir hatten gerade im Innovationsmanagement die Diskussion, Patagonia ist so ein super Beispiel, VD, ja. Gibt andere, wo man sagt, also die verkörpern wirklich was. Und das über alle Kanäle, das ist also Corporate im Unternehmen, das ist im Marketing, ja. Das ist im Employer Branding, also wie das Unternehmen sich als Marke darstellt. Und die Schlussfolgerung ist, dass sie einfach super attraktiv sind, sowohl für Kundinnen als auch für Mitarbeiterinnen und Bewerberinnen. Also ja. Von daher, das ist eigentlich alles.
Kann man gar nicht mehr trennen, ne?
Ja, ja. Die ja. Ursprungsfrage, also ich glaube, also Hochschule der Medien.
Also ich darf ja. vielleicht noch mal einmal kurz, weil die Frage so lang war oder mein Satz so lang war. Die Frage ist ja, wo möchten Studierende heutzutage arbeiten? Wenn sie jetzt gefragt werden, was ist denn dein Berufswunsch? Das wäre wahrscheinlich so die Frage.
Also bei uns in den Studiengängen, in denen ich hier unterrichte, ist es zum Teil Medienunternehmen. Also es gibt einige, die wollen wirklich zu ProSieben, Sat.1, zu Sky nach Unterföhring. Ja. Und oder zum SWR, sehr attraktive Arbeitgeber. Mhm. Die anderen, wir haben durchaus einen sehr, sehr großen Bereich, die sich selbstständig machen, auch mit Startups. Also wir sind hier eine der Top 10 Hochschulen in Deutschland zum Thema Gründung. Mhm. Man kann sagen, also Agenturen natürlich auch, also klassische Agenturen, digitale Agenturen, Spezialagenturen. Klar, das ist auch etwa ein Drittel. Und dann kommen aber Unternehmen, sowohl Consumer- als auch Business-to-Business-Unternehmen, wo eben auch Medien in allen Facetten gespielt werden.
Ja.
Also von daher, die jungen Leute bei uns, wenn sie reinkommen, im Masterprogramm haben sie meistens schon ein oder zwei ausprobiert und wollen dann vielleicht in den dritten Bereich, also viele wollen dann in den Corporate-Bereich, weil natürlich die Lebensmodelle bei den Medien selber und auch bei den Agenturen natürlich schon extrem zeitintensiv und, und anstrengend. Also ist so das Gegenteil von Work-Life-Balance manchmal. Also von daher ist Corporate hat eine starke Anziehungskraft für meine älteren Absolventinnen. Bei den Jüngeren, die sind da, die kommen rein und wollen nicht BWL oder nicht Werbung oder nicht ausschließlich, sondern irgendwas mit Medien machen.
Ja.
Und da machen sie dann ihr Praxissemester und Werkstudentenjobs und dann gucken wir mal. Ja. Die wenigsten haben ein super klares
Ziel. Als man mich damals gefragt hat, habe ich genauso beantwortet, irgendwas mit Medien.
Jo.
Und ich glaube, das machen wir jetzt hier auch.
Auf jeden Fall.
Herr Professor Eichsteller, ganz lieben Dank für das Gespräch, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Alles Gute
für das Jahr. Ja. Und 2024. Alles Gute auch an unsere Zuhörer.
Danke sehr. Tschüss.